Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, jetzt wollen wir einen Einblick nehmen in Gottes Wort und ich habe aufgeschlagen den zweiten Petrusbrief und ich lese im ersten Kapitel die Verse 16 bis 19. Wer ein Bibelbuch mitgebracht hat, darf ruhig mitlesen, denn es steht einiges Interessantes dort in diesem Textabschnitt. Vielen ist er wohlbekannt. Aber wir wollen jetzt einmal einen Blick dort hineinwerfen und hören, was der Apostel Petrus in jenen Tagen den Gläubigen in Kleinasien mitgeteilt hat. Ich lese also von 2. Petrus Kapitel 1, die Verse von Vers 16 bis 19. Denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Der Paulus schrieb diese Zeilen etwa in den Jahren 64 bis 67 nach Christi Geburt. Er hatte einen ganz besonderen Anlass, den Gläubigen in Kleinasien, besonders den Judenchristen, diese Zeilen zu übersenden. Er betont ganz deutlich hier in dem Text, Vers 16, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern, sagt er, wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Er war mit Johannes und mit Jakobus eingeladen auf den sogenannten Verklärungsberg. Und dort hörte er diese Worte, die Gott der Vater zu Jesus oder über Jesus gesprochen hat. Und deswegen konnte der Petrus sagen, wir sind nicht irgendwelchen Fabeln, irgendwelchen Legenden gefolgt, sondern wir haben die Herrlichkeit Jesu selbst gesehen. Diese Zeilen, die er geschrieben hat, hier in diesem zweiten Petrusbrief, waren gedacht an Menschen, die in Problemen waren. Probleme, wie sie damals waren, haben wir auch heute. Und deswegen ist es interessant für uns, einmal so einen kleinen Blick hineinzuwerfen in das zweite Kapitel und hier Vers 1 und 2 zu lesen. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die nebeneinander führen, verderbliche Sekten und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat, und werden über sich selbst herbeiführen eine schnelle Verdammnis. Und jetzt Vers 2. Und viele werden nachfolgen ihren zuchtlosen Wandeln, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Schon an dieser Stelle ist der Petrus fast selbst ein Prophet. Irrlehrer gab es auch damals. Die Lehren aufbrachten, die die Gemeinde durcheinander führten. Und der Apostel Petrus hat die Gefahr erkannt. Und er führt das ganz deutlich an. Und er zeigt auf, dass auch in späterer Zeit Menschen auftreten werden mit Irrlehren, die den Weg der Wahrheit verlästern werden. Und dann steht in Vers 5 etwas Interessantes. Wenn man so die Texte liest aus dem Neuen Testament, ist vieles aktuell. Manche sagen, ach, das sind ja ganz alte Geschichten, aber jetzt lest mal, was in Vers 5 steht: und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen und brachte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Und was spricht jetzt der Petrus? Er spricht von der Sintflut. Woher wusste der Petrus, dass es eine Sint, heißt eigentlich große Flut, gegeben hat, die die ganze unsere Erde überdeckt hat? Jesus hat den Jüngern das erzählt. Und wer Interesse hat, der kann Matthäus Kapitel 24 aufschlagen, in den Versen 37 bis 39, wo Jesus den Jüngern das erzählt hat von der großen Flut. Heute gibt es Menschen, die sich gläubig nennen, die aber die Sintflut ignorieren wollen. Eine kleine Flut in Mesopotamien, dort waren die beiden Flüsse über die Ufer getreten, die das Gebiet eingrenzen. Mehr war es nicht. Aus unseren Kreisen gibt es Leute, die diese Idee verfolgen. Der Petrus wusste das damals schon, dass diese Probleme kommen, in jenen Tagen schon. Und ganz deutlich führt er das an, was er von Jesus gehört hat. Deswegen sind diese Zeilen für uns außerordentlich wichtig, denn jetzt betont er, und deswegen sollen wir achten auf das prophetische Wort. Ich weiß ja nicht, wer von euch noch das prophetische Wort liest. Die interessanten Bücher, Daniel natürlich, Offenbarung, auch das Buch des Propheten Hesekiel. Und der Petrus weist jetzt auf das prophetische Wort hin und erklärt uns dabei etwas, was wir auch im Lukas-Evangelium finden, in Lukas 24, in den Versen 44 bis 46. Dort steht einiges Interessantes drinnen, was Jesus näher erläutert über das prophetische Wort. Lukas Kapitel 24 in den Versen, die ich angegeben habe, 44 bis 46. Da steht Folgendes: Jesus sprach aber zu ihnen: Das ist, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und jetzt Vers 45. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Die Jünger hatten vorher nicht verstanden, was ihnen schon Jesus prophetisch gesagt hat, und zwar im 18. Kapitel. Jesus hatte vorher dreimal die Jünger hingewiesen auf die Leiden, die er zu erleben hatte. Und in Lukas Kapitel 18, Vers 31 bis Vers 34 schildert er das ganz, ganz deutlich. Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von des Menschen Sohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und geschmäht und verspeit werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Und was steht Vers 34? Sie, die Jünger, aber verstanden der keines. Und die Rede war ihnen verborgen und wussten nicht, was das Gesagte war. Dreimal hat Jesus sie darauf hingewiesen. Und die Jünger haben es nicht verstanden. Erst nachdem es geschehen war, nachdem Jesus wieder auferstanden war. Da erklärte er ihnen alles, eröffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und das ist jetzt auch für uns heute sehr, sehr wichtig. Wir haben ein interessantes Buch im Alten Testament, das ich schon erwähnt habe, das Buch Daniel. Im Buch Daniel, im Kapitel 7, werden uns interessante Bilder aufgezeichnet. Der Daniel hat damals diese Dinge, die ihm eingegeben waren von dem großen Gott im Himmel, aufgezeichnet im Jahre 530 vor Christi Geburt, das heißt also vor 2500 Jahren. Viele, auch gelehrte Leute, die dieses Buch Daniel studieren und besonders dieses siebte Kapitel, die sagen, der Daniel damals, der kann das gar nicht geschrieben haben. Denn der konnte ja damals gar nicht wissen, was da später alles kommt. Das hat einer verfasst, der so um 162 vor Christi Geburt gelebt hat. Aber von unserer Sicht aus konnte der auch noch nicht alles wissen, was kommen wird auf dieser Erde. Und deswegen ist es hochinteressant, sich einmal, Zeit haben wir ein bisschen kurz, sich mit einigen Dingen daraus zu beschäftigen. Wenn wir Daniel Kapitel 7 in Vers 4 lesen, dann finden wir dort die berühmte Darstellung, die die alten Adventgläubigen mehr oder weniger schon auswendig kennen. Aber es sind einige interessante Dinge doch beachtenswert. Das, was dem Daniel hier gezeigt wird in diesen wilden Tieren, ist als erstes der Löwe. Der Löwe mit zwei Flügeln. Was bedeuten die zwei Flügel? Schnelligkeit. Der Löwe mit den zwei Flügeln stellt ein Reich dar. Wissen wir alle. Nichts anderes als Babylon. Babylon, auch heute für viele Leute in Erinnerung, ein prunkvolles, gewaltiges Reich in der alten Zeit. Nabopolassar, der Vater von Nebukadnezar II., hat zusammen mit den Medern damals im Jahre 612 vor Christi Geburt Ninive erobert und damit dem Assyrerreich ein Ende bereitet. Der Nabopolassar ist gestorben im Jahre 605 vor Christus. Sein Sohn Nebukadnezar war gerade auf einem Kriegszug. Er eilte schnell zurück nach Babylon und übernahm die Regierung. Und er herrschte dort wie lange? 43 Jahre. Und in diesen 43 Jahren hat er ein gewaltiges Reich aufgebaut und eine prunkvolle Stadt. Ist Bistator, kann jemand besichtigen, hat man ausgegraben und nach Berlin ins Pergamonmuseum geschafft. Diese Prachtstraße, leider kommt man heute in den Irak nicht mehr hin, es ist lebensgefährlich. Prachtstraße ist heute noch zu sehen. Er baute den Marduk-Tempel. Er baute die Paläste, wo man die Grundmauer noch erkennen kann. Er umrahmte die Stadt Babylon mit einer Stadtmauer in der Länge von 17 Kilometern. Und in dieser Stadt damals lebten 200.000 Bewohner. Diese schönen Gärten, die er errichtet hat, gehören zum Weltwunder, auch heute noch. Alles wunderbar gestaltet in 43 Jahren. Von diesen 43 Jahren tatsächlich war er 7 Jahre, haben wir aus der Bibel gelesen, hat Platten gefunden, Schrifttafeln im Museum, Britischen Museum in London. 7 Jahre war er verwirrt. 43 Jahre prunkvolles Reich, eine prunkvolle Stadt. Und dann kamen seine Nachfolger. Er starb im Jahre 562 vor Christi Geburt. Und innerhalb von 23 Jahren haben sie die Stadt völlig ruiniert. Da trat der Chores im Jahre 539 an, Chores der Zweite. Durch die Wassertore drang er ein, als die das große Fest feierten, Belsazar, kennt er ja nun, der eigentliche Herrscher Nabonid, der hatte sich nach Thema zurückgezogen, wurde die Stadt eingenommen. Der Daniel hat das miterlebt. Er hat auch miterlebt, dass jetzt die Perser, die Meder und die Perser, die Regierung übernommen haben. Die herrschten jetzt 200 Jahre lang und sie werden wiedergegeben. In Vers 5, sein anderes Tier wie ein Bär, hinkte auf der einen Seite, es war ein Doppelreich. Nachher hatten die Perser die Herrschaft, im Maul drei Rippen, Hinweis, Lydien, Ägypten, Babylon erobert, ein riesiges Reich gewesen, ein Bär, existierte 200 Jahre lang. Der Daniel, der das geschrieben hat, der konnte das Ende dieses Perserreiches, das konnte er nicht sehen und konnte es auch nicht erleben, denn er war schon längst gestorben. Prophetisches Wort. Er hat alles aufgeschrieben. Und jetzt kommt ein anderes Tier. Was das für ein Reich sein sollte, wusste der Daniel nicht. Er hat es geschildert, so wie Gott es ihm eingegeben hat in dieser Vision. Und das sehen wir in Vers 6. Dieser Panther, dieser Leopard, der hatte sogar vier Flügel. Noch schneller als Nebukadnezar, der Herrscher von Babylon. Vier Flügel. Und auch vier Köpfe. Was für ein Reich das war, das wusste der Daniel nicht. Das sind wir heute, so wie es Jesus gesagt hat. Wenn das gekommen ist, was vorausgesagt wurde, dann glaubt ihr, weil ihr es dann erkennen könnt. Hochinteressante Geschichte über dieses dritte Reich. Philipp der Zweite regierte damals ein kleines Ländchen. Wir sagten in der Schule vor 70 Jahren Mazedonien, heute sagt man Makedonien, aus bestimmten sprachlichen Gründen. Und dieser Philipp der Zweite, der war bemüht, jetzt aus diesem kleinen Makedonien auf die Griechen, die umliegenden Völker und Stämme mit zu vereinigen und wollte gegen dieses gewaltige Perserreich antreten. Er hatte eine Hochzeit gefeiert mit seiner Tochter. Sie hatte einen Fürsten geheiratet aus der Umgebung, weil der Philipp der Zweite das mit einbeziehen wollte jetzt in das gestaltende Reich. Und der Philipp hatte Hochzeit gefeiert, schon zwei Tage lang, und jetzt war der dritte Tag. Und jetzt sollte der Abschluss im großen Theater stattfinden. Und der Philipp war nicht gern gesehen, deswegen war er immer von seinen Leibwächtern umgeben. Aber jetzt waren so viele Gäste da und Könige aus anderen Ländern. Jetzt wollte er zeigen, dass er ein freier, tüchtiger Mann ist. Seine Leibwächter, die hat er weggeschickt und jetzt ging er auf das Tor des Theaters zu. Da sprang plötzlich ein Dunkelkleidender auf ihn zu und umarmte ihn und stach ihm einen Dolch in die Brust. Der Philipp fiel um. Der Mörder sprang auf ein bereitgestelltes Pferd und galoppierte fort. Der Philipp war tot. Aber der Philipp hatte einen Sohn. Der hieß Alexander. 20 Jahre alt war er. Es wurde gemutmaßt, er war in einer anderen Stadt. Wer hat jetzt den König umgebracht? War es der Alexander? Der Philipp hatte seine erste Frau Olympias verstoßen und hatte eine andere geheiratet. Und da war die Mutmaßung, vielleicht hat sie ihren Sohn angestiftet, dafür zu sorgen, den Dolch dem Vater in den Rücken zu stoßen. Der ihn umgebracht hat, war ein Offizier der Leibwache gewesen. Er war bestochen worden und wurde gefangen. Das könnte ich euch viel erzählen, will ich aber nicht, sondern ich will jetzt von dem Alexander reden, der nun König wurde. 20 Jahre war er alt. Und er wollte jetzt den Plan weiterführen, den sein Vater begonnen hat. Dieses riesige Perserreich wollte er besiegen. Er hatte sich eine Armee zusammengestellt mit 35.000 Fußsoldaten und 5.000 Reitern. Und dann zog er los. 2 Jahre hat er gebraucht, seine Position zu festigen. Alle, die ihm gefährlich werden konnten, aus der Verwandtschaft, die hat er umbringen lassen. Aber dann marschierte er gegen die Perser. Das ist eine hochinteressante Geschichte. Er marschierte durch die Landschaft, er hatte alle Bagagewagen möglichst abgeschafft, die Soldaten mussten ihre Last selbst tragen, Tagespensum für jeden Fußsoldaten, 30 Kilometer, und dann marschierte er. Er marschierte auch durch Afghanistan. Er besiegte die Amerikaner und alle machen da der Rum heute. Er hatte alle besiegt und er wanderte bis nach Indien. An den Indus. Und da sagten seine Soldaten, jetzt können wir nicht mehr. Und dann kehrt er zurück, Jerusalem hat er besucht und ach, Ägypten und was alles. Und er kehrte zurück wieder nach Babylon. Und er hat, muss ich sagen, der Hitler brauchte 12 Jahre, um ein Reich zu zerstören. Wir kehrten wieder zu. Der Alexander brauchte 13 Jahre, um ein Weltreich aufzubauen. Riesenreich, bis nach Indien, kaum übersehbar. Alexander der Große wurde er dann genannt. So, und dann ist er nach Susa gewandert mit seinen westlichen Soldaten und da war eine große Hochzeit. 10.000 dieser Makedonier sollten 10.000 Perserinnen heiraten. Er wollte Griechenland und Persien vereinen zu einem Riesenreich. Wir haben die Hochzeit gefeiert. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das so vor sich ging, wenn 10.000 Ehepaare da zusammen sind? Die haben aber nicht lang gehalten. Und dann suchte er seine Residenz in Babylon. Babylon sollte die Hauptstadt dieses riesigen, unübersehbaren Reiches werden. Da lebte er nicht mehr in den Zelten mit seinen Soldaten wie früher, sondern er genoss schon den persischen Trunk. Hat viel getrunken, kriegt er Fieber. Was geschah dann? Ist er gestorben. Ganz plötzlich. Ganz plötzlich. Regiert nur eine relativ kurze Zeit. 13 Jahre sein Weltreich errichtet. Da war er tot. Er hat auch eine Frau geheiratet, eine Perserin. Er hat nur einen winzig kleinen Sohn zur Welt gebracht, aber einen rechtmäßigen Nachfolger hat er nicht. Und jetzt passiert das, was im biblischen Text steht. Dieses große Imperium fiel auseinander, mehrere Teile, 4 stabilisierten sich. Was ist übrig geblieben von dem Alexander dem Großen, der Alexandria gegründet hat und dort wurde er später auch beerdigt. Was blieb übrig davon? Nur der Hellenismus? Die griechische, altgriechische Sprache. Wer heute Theologie studieren will, oder wer Medizin studieren will oder andere wissenschaftliche Fakultäten besucht, der muss, das ist nicht das Neugriechisch, da was die in Athen reden heute, sondern das Altgriechische. Das Griechisch, was der Alexander gesprochen hat, das müssen die heute studieren. Weil damit war auch dieses Weltreich dahin und dann kam Rom und dann ging es weiter bis in unsere Zeit. Wir können das prophetische Wort nur dann erkennen, wenn es geschehen ist. Und deswegen bedeutet es Vorsicht bei unerfüllten Weissagungen. In 2. Petrus Kapitel 1, jetzt kämen wir wieder zurück und die Zeit geht langsam zu Ende. In 2. Petrus Kapitel 1, da haben wir ja gelesen, und zwar in Vers 20 sollten wir da reingucken. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das ist das, was uns hier in Deutlichkeit gezeigt wird. Denn jetzt kommen wir noch einmal kurz zu Johannes Kapitel 14. Und in Johannes 14 gibt Jesus eine Weisung, die auch für uns heute in der Auslegung des prophetischen Wortes sehr bedeutsam ist. In Johannes 14, Vers 28 und 29 steht geschrieben: Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, auf dass ihr glaubet, wenn es nun geschehen wird. Das ist das, was Jesus betont. Weil es viele in unserer Zeit heute gibt, die alles Mögliche zusammenreimen über die Prophezeiungen, die noch ausstehen. Es gibt noch einige, die noch unerfüllt sind. Zum Beispiel Daniel Kapitel 11, die Verse 40 bis 45. Hochinteressant, alle Texte zu betrachten. Aber diese letzten 6 Texte von dem König des Südens und dem König des Nordens, da können wir noch keine exakte Aussage machen. Erst dann, wie Jesus sagt, wenn es geschehen ist, dann wisst ihr, das ist vorausgesagt und dann stärkt das euren Glauben. Oder über die letzten Plagen, die über diese Welt gehen. Harmagedon. Ich erinnere mich, die habe ich zu Hause noch, eine alte Missionszeitschrift, die wir verteilten da in den Frühlingstagen des Jahres, im Gegensatz zur Erntedankmission. Da hatte unser Vorsteher der damaligen mitteleuropäischen Mission, der Bruder W. Müller, Wilhelm Müller, kennt ihr ja, Missionar in Addis Abeba früher mal gewesen, der hat eine Schrift hergestellt, ich habe die noch zu Hause, über Harmagedon. Und er zeigt auf, da ist noch ein Indonesier da auf dem Eingangsbild, er zeigt dann auf, dass die asiatischen Mächte immer stärker werden und dass da Indien, Japan zunimmt und natürlich auch China. Ihr habt die Zeilen in Offenbarung Kapitel 16 natürlich sehr deutlich und ihr könnt auch mit reingucken, die letzten Minuten, die wir noch haben. Und da seht ihr, wie das so geschildert wird, dass da die Könige in Vers 12 vom Aufgang der Sonne sich aufmachen werden gegen die Könige, Vers 14, der ganzen Welt. Damals, schon der Kaiser Wilhelm redete davon, vor 100 Jahren, von der Gefahr aus dem Osten. Und der Bruder Müller erläuterte ganz deutlich, die Mächte in Asien machen sich auf und eines Tages wird dort, wo Harmagedon, der Berg Megiddo liegt, diese letzte Schlacht gegen den übrigen Kreis dieser Erde gekämpft werden. gab inzwischen eine andere Version von Buddha Kondel. Er sagt, diese Könige vom Aufgang der Sonne, das wird Jesus sein mit seiner himmlischen Armee. Und er wird kämpfen gegen die von ihm abgefallenen Völker dieser Welt. Das wird die letzte Schlacht sein. Das ist die andere Seite. Aber nur eins wissen wir, dass viele Ereignisse sehr schnell vorübergehen können, aufeinander folgen können. Dieses Babylon, von dem heute noch die Leute sprechen, ist das glanzvollste Reich gewesen auf dieser Erde. Wie lange hat es existiert? 43 Jahre. Und war es vorbei. Wie lange hat dieses große Reich existiert, das Alexander der Große gestaltet hat? Wie viele waren das? 13 Jahre. 13. Das war schon alles wieder vorbei. Und wir denken heute, alles dauert noch viele Jahre und Jahrhunderte und was noch alles. Kann schnell aufeinander folgen. Interessant ist natürlich, dass ich jetzt in der Frankfurter Allgemeinen vor 3 Wochen las, dass China als Wirtschaftsmacht die größte Konkurrenz ist gegenüber den Vereinigten Staaten. Größte Wirtschaftsmacht. Die großen Autofirmen, Mercedes-Benz und BMW, haben den größten Umsatz von großen Autos in China. Und China baut seine Rüstung auf und will sich neuerdings auch Flugzeugträger anschaffen. Damit sage ich noch nicht, dass China diese Macht ist von den Königen vom Osten. Das weiß ich nicht. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Nur, es kann passieren, dass sich alles so schnell gestaltet, wenn wir die Bibel kennen und die Prophetien, die da drinnen stehen, dass wir dann sagen, tatsächlich, jetzt erfüllt sich das. Einiges erfüllt sich schon, was angesagt wurde, von dem, was der Petrus sagte, von den Irrlehren. Irrlehren in der ganzen Christenheit, und da sind wir nicht ausgenommen davon. Ein Hin und Her und eine Verwirrung. Und nur der, der sich ausrichtet am Worte Gottes, der wird den geraden Weg gehen. Und dieses prophetische Wort war in alter Zeit die Botschaft, die die Menschen gepackt hat. War noch ein junger Mann, 30 Jahre alt und predigte da in Göttingen. Nach dem Mut hatte ich da großen Saal gemietet, in der Personschule, weiß ich heute noch, in Aula. Da kamen auch gelehrte Leute von der Universität, Doktoren, Professoren, die interessierten sich für das prophetische Wort. Und einer sprach mich an, ein Professor Friedrich. Der lud mich ein in seine Wohnung. Älterer Herr, erklärte mir, er war Professor für Naturwissenschaft in Posen gewesen. Und jetzt ist er nach Göttingen gezogen natürlich, er muss hier abwandern. Und war dort noch einmal, er war emeritiert, noch einmal beteiligt an den Vorlesungen. Er hatte einen Kollegen. Einen Kollegen, der war ein, ja, Verehrer von Darwin gewesen natürlich. Und der war auch Naturwissenschaftler. Und da sagte mir dieser Dr. Friedrich, Professor Friedrich, was der erzählt, das ist ein Unsinn. Denn der andere erklärte, ja, Millionen hat es gebraucht, bis überhaupt mal der Homo sapiens entstanden ist. Und dieser war auch Naturwissenschaftler. Der sagt, das ist ein Unsinn, was der erzählt. Aber er hat sich mit der Offenbarung beschäftigt und da hat er mir einen Satz erklärt, den habe ich bis heute behalten. Der sagt, wenn das stimmt, was in der Offenbarung steht, dann ist das die einzige Lösung aller Probleme auf dieser Welt. Stimmt das? Stimmen wir zu, sagte der Gelehrte. Und das ist das, worauf wir achten sollen. Prophetische Wort. All die Dinge mal wieder aufraten. Die Leute kamen in die Furche, ließen sich nicht alle taufen, habt noch andere Probleme, tut Buße, sagt Jesus, verändert euch in eurem Denken. Das war das Problem. Aber die waren interessiert über das, was hier im prophetischen Wort steht. Und deswegen hören wir auch heute noch auf den Petrus, der damals in der Gefahr und den Problemen der Irrlehrer jener Zeit sagte, habt desto fester das prophetische Wort. Und das betont er hier in aller Deutlichkeit. Und was sagt Gott dem Daniel damals? In Daniel Kapitel 12, Vers 13. Daniel, Ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil. War die Botschaft des Daniels für den Daniel. Der Daniel hat das nicht alles gewusst, was wir heute wissen. Der hat das nur niedergeschrieben. Wir leben in der Situation, dass wir alles erkennen dürfen, und das soll uns in unserem Glauben und in unserer Überzeugung in dieser verwirrten Welt und verwirrten Christenheit, in der wir leben, das soll uns stärken und soll uns zubereiten, dass auch wir einmal teilhaben an dem, was dem Daniel verheißen worden ist, an dem Erbteil, wenn Jesus Christus wiederkommt in aller Macht und in aller Herrlichkeit. Amen. Unser großer Gott und lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir für den Sabbattag, den du uns wieder geschenkt hast. Wir danken dir auch, dass wir heute Vormittag hier zusammen sein durften und dass wir uns mit dem Wort beschäftigen konnten, das du uns offenbart hast. Wir danken dir für die Hinweise, die du uns gabst, für die Geschehnisse in dieser Welt, bis in unsere Zeit hinein und bis in die Zukunft. Und wir bitten dich, du möchtest uns ein gutes Verstehen schenken zu all dem, was du uns durch die Propheten und durch deinen Sohn Jesus Christus mitgeteilt hast. Wir bitten dich, du möchtest uns helfen, dass unser Glaube stärker wird und dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen durch viele Dinge jetzt in dieser Welt, auch in der Christenheit, auch in eigenen Gemeinden, sondern dass wir standhaft bleiben und immer wieder auf das achten, was du uns nahegebracht hast schon vor alter Zeit. Halte deine Hände über uns. Gib uns viel Freude in der Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommen wird. Und gib uns auch deinen Beistand, dass wir zu denen erzählen dürfen, die einmal errettet werden. Sei mit uns im Alltag, wenn wir wieder zurückkehren in unsere Heime. Schenk uns deine Gnade und Güte, auch in der neuen Woche, die bald eintreffen wird. Wir bitten dich, du möchtest uns immer wieder Kraft schenken, uns bewahren in unserem Leben und ganz besonders auch in unserem Glauben. Und hilf, dass diese frohmachende Botschaft noch vielen Menschen nahegebracht werden kann in unserem Land und in der weiten Welt, dass noch viele sich für dich entscheiden dürfen. So halte deine Hände über uns, halte uns, gib uns Freude und deinen Segen, auch jetzt, wenn wir wieder zurückkehren in unsere Heime, und schenk uns deinen göttlichen Schutz. Wir bitten es dich um Jesu Willen. Amen.